Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber.
Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute begrüßen wir euch zu einer Folge mit einigen Büchern. Und zwar geht es um Geheimnisse weiblicher Art.
Es ist uns kein besserer Titel eingefallen.
Geheimnisse weiblicher Art, ja. Und zwar gibt es heute Gablés Rabenthron, McCurdys Half His Age, Ogawas Geheimnis der Eulerschen Formel und noch Das Meer der endlosen Ruhe von St. John Mandel, genau.
Sehr schön. Aber bevor wir anfangen,
ja.
Bei Instagram, ich weiß nicht, ob man das ja so sagen kann, aber ist mir was über den Weg gekommen, was ich unbedingt loswerden wollte.
Ja.
Weil es passiert wirklich was, wenn man Romane liest.
Also habt ihr sicher schon gemerkt, wir haben es auch schon gemerkt und die Wissenschaft hat es jetzt auch festgestellt. Da hat die Ina was Schönes gefunden zum Thema
Neurowissenschaft und Lesen.
Neurowissenschaftlich, genau. Ja.
Also, wenn man liest, sitzt man nicht einfach nur da und verarbeitet Wörter, sondern dein Gehirn fühlt es, als würdest du ein völlig anderes Leben fühlen. Und das haben die wirklich quasi mit Messungen, mit Tests, keine Ahnung, haben die das wirklich herausgefunden, dass das so ist, ne?
Welche Hirnregionen wann aktiv sind, wenn man was liest, zum Beispiel?
Genau, wenn man was liest über jemanden, der rennt, dann wird dein motorischer Kortex aktiv. Oder wenn man über eine samtige Oberfläche liest, dann wird dein sensorischer Kortex aktiv und so weiter. Also ich finde das absolut spannend. Also man nennt das verkörperte Kognition, weil das Gehirn die Wörter nicht nur versteht, sondern erlebt.
Mhm. Habe ich immer schon gedacht, also lies ein Buch über Sport ist genauso gut, wie wenn du
trainieren.
Genau.
Also das heißt, das Gehirn kann eigentlich gar nicht richtig unterscheiden zwischen dem Erleben einer Figur in der Geschichte und dem eigenen Erleben.
Ja.
Also man lebt dann auch wirklich die Geschichten, die man liest.
Und wieso das so ist, das habe ich jetzt auch noch nicht so ganz verstanden, aber es ist tatsächlich ein Unterschied auch nochmal zwischen Film und Lesen. Ne? Es ist nicht so, als wie wenn du einen Film schaust, dass das die gleichen Effekte hat, sondern es geht speziell um Literatur und am besten auch noch irgendwie um Fiktion. Ne?
Genau, Fiktion. Ja. Genau.
Also Sachbücher okay, aber genau.
Also man sagt auch, dass Leser literarischer Romane besser darin sind, Gedanken und Gefühle anderer zu erkennen, weil jedes Mal, wenn man liest, übt man, in das Bewusstsein eines anderen zu schlüpfen.
Ja.
Also ich finde das total, total spannend. Das
ist also die wissenschaftliche Rechtfertigung
für das Lesen,
um
genau.
Um das zu tun, was
genau,
wir tun.
Genau.
Ja.
Und das heißt auch, Moment, tipp. Dass jedes Buch, das man liest, die neuronalen Bahnen stärkt, neue Verbindungen schafft und die Effizienz von Netzwerken, also im Hirn, verbessert. Mhm. Das heißt, das ist wie Cross-Training für deinen Kopf. Es ist schön, das sensationell.
Sehr schön.
Ja. Das ist auch eine sehr gute Vorsorge für die Gesundheit des Gehirns im Alter.
Ja.
Also, lesen.
Lesen, lesen.
Und wir geben euch heute ein paar Hinweise oder ein paar Tipps, was ihr lesen könnt.
Genau,
sehr unterschiedlicher Art. Damit euer Gehirn fit bleibt. Genau.
Sehr unterschiedlicher Art mal wieder.
So, ich fange an, glaube ich, gell?
Ja.
Das war der Deal. Und zwar ein Buch, das ich mir hauptsächlich gekauft habe, weil es so schön ist. Ich gebe es zu, ich falle auf Farbschnitte extrem ab.
Ja.
Also wenn ein Buch einen schönen Farbschnitt hat und dann auch noch, sage ich mal, vom Inhalt einigermaßen irgendwie passt, dann muss das sein.
Dann ist es um dich geschehen.
Genau.
Ich gebe zu, mir geht's ähnlich. Ich habe auch schon Bücher nur wegen des Farbschnitts gekauft.
Ja, ja, und das hier ist wirklich besonders schön. Das ist der aktuelle Roman. Also er ist jetzt auch schon, es war jetzt 2025 erschienen, aber jetzt auch nicht mehr ganz, ganz druckfrisch, von der Rebecca Gaplet, Rabenthron. Und das Buch ist, also es sieht aus wie so ein, der Farbdruck sieht aus wie so ein Kirchenfenster fast.
Ja,
ne? Mit so Ornamenten und in, also in verschiedenen Farben. Also er ist einfach bildschön und natürlich gibt es auch ein
Lesebändchen.
Das ist jetzt auch, so ein Farbdruck wirkt natürlich auch am besten, wenn das Buch relativ dick ist, ne, weil dann ist auch mehr Platz für den Farbdruck.
Hat sich die Autorin so gedacht, die Rebecca Gablet, die übrigens Deutsche ist, habe ich gar nicht gewusst, ja. Das war mir jetzt, war ich irgendwie ein bisschen überrascht.
Ja,
ja.
Und das hier ist jetzt so ein 880 Seiten oder ein paar mehr Seiten Schwaden, also schon so ein bisschen was Heftiges, erschienen, wie gesagt, letztes Jahr im Lübbe Verlag für 30 Euro. Mhm. Du hast gesagt, ja, Rebecca Gablet ist Deutsche, sie hat Literaturwissenschaften, Sprachgeschichte und Medievistik?
Mittelalterwissenschaft.
Genau, studiert, sag mal Mittelalter.
Ja.
Und war auch Dozentin für mittelalterliche englische Literatur. Ne? Das heißt, sie ist schon irgendwo da noch ein bisschen vom Fach, weil es geht, es geht um England und das Buch startet 1013.
Ja.
Also so schon. Rebecca Gablet ist ja bekannt eigentlich für diese historischen Romane, also alles solche Schinken. Es gibt dann auch so ganze Reihen, die Warringham-Reihe, die Helmsby-Reihe, Otto der Große, gibt es wohl auch eine Reihe, die habe ich jetzt nicht gelesen. Und das hier ist jetzt quasi das Prequel zu der Helmsby-Reihe.
Mhm.
Kann aber auch jetzt völlig losgelöst von allem anderen gelesen werden. Ich denke, das ist ja bei so Reihen oft auch wichtig, dass man weiß, muss ich jetzt irgendwie noch 10 Bücher lesen?
Und war es für dich das erste Buch von ihr?
Nee. Warringham-Reihe. Das fand ich schon
okay.
Ja. Also ich mag auch ihren Stil. Also die ist sehr gut da drin, so historische Fakten oder auch historische Personen mit dann noch so was Fiktivem zu vermischen.
Mhm.
Und sie, was auch schön ist, was mir auch immer sehr gut gefällt, am Ende gibt es auch so quasi eine Gegenüberstellung, was jetzt wirklich wahr ist.
Ach, ne? Das ist hübsch,
und
ja.
Was sind wirklich Fakten quasi aus der Geschichte?
Mhm.
Was sind Personen aus der Geschichte, die wirklich gelebt haben?
Mhm.
Und was ist Fiktion? Also was hat sie dann noch dazu gedichtet an Personal oder an Geschehnissen, an Treffen, an was auch immer, damit dann auch die Story irgendwo rund wird.
Super, ja.
Und das mag ich halt schon sehr gerne. Es ist halt so richtig, ja, fulminante Geschichte immer, wo man auch, bei der man auch viel lernt über Geschichte.
Ja.
Also hier geht es jetzt um die Zeit, wie gesagt, 1013 in England. Das ist vor der Epoche der normannischen Eroberung.
Okay.
Also in der Zeit geht es viel mit dem Machtkampf zwischen den Angelsachsen und den Dänen. Die Dänen in England, genau. Und natürlich gibt es ganz viele Könige, ganz viele Morde, ganz viele Geheimnisse, ganz viel Betrug, ganz viel Verrat, ganz viele Bündnisse.
Ihre Augen leuchten. Ich wusste gar nicht, dass dich das so fasziniert.
Doch, das ist sehr, finde ich sehr, ja, also ich sag mal so ein bisschen so der kleine, Minuspunkt. Sag mal ein kleiner Minuspunkt.
Kleiner Minuspunkt?
Also bei der Rebecca Gablé ist eigentlich immer von vornherein schon sehr schnell klar, wer der Gute ist oder wer die Guten sind und wer die Bösen sind.
Sag, ja. Und die Kenn Bösen, ich noch so ein paar eben, bei denen das so ist.
Und die Bösen sind immer richtig böse und die werden auch nicht irgendwie gut oder die haben auch keine guten Seiten. Und die Guten sind immer gut.
Immer gut, ja.
Das ist jetzt, gut, vielleicht dann so von dem Personaltableau manchmal so ein bisschen flach, vielleicht, kann man sagen. Ne? Also da ist jetzt nicht unbedingt eine Entwicklung von gut nach böse oder irgendwie Menschen, die halt mal gut, mal böse sind, ne? Sondern die Bösen sind immer richtig böse und da kann man sich auch drauf verlassen. Ne?
Ja, wie bei Herr der Ringe, bei Star Wars, bei allen mehr oder weniger erfolgreichen.
Vielleicht ist das das große Geheimnis von dem Erfolg.
Eines der Geheimnisse, die wir heute aufdecken.
Genau.
Hast du schon mal von diesem, sagen wir mal, von dieser, weiß ich nicht, Verschwörungstheorie gehört, dass es gewisse Jahre im Mittelalter gar nicht gab, sondern dass es dass Jahre gerade so kurz vor der ersten Jahrtausendwende hinzu erfunden wurden, weil es damals einen Kaiser und einen Papst gab, die gerne Kaiser und Papst sein wollten zur Jahrtausendwende, es aber noch nicht die Jahrtausendwende war. Und da irgendwie dann pluppt noch 50, 60 Jahre. Ist mir nur gerade eingefallen.
Weil das gerade so kurz nach der Jahrtausendwende eigentlich ist. Ja. Nee, das hört sich schon mal sehr spannend an. Ja. Das wäre heute schwierig, obwohl...
Gut. Heute wäre es schwieriger als damals, denke ich.
Absolut, genau. Mhm. So eine starke Frau eigentlich in dem Roman ist die Emma von der Normandie. Ich weiß nicht, die hat irgendwie... zwei Könige geheiratet, war Mutter von Königen und ist da eigentlich auch immer so strategisch und bündnistechnisch unterwegs, für da auch, sag mal, für ihre Kinder und auch für sich da immer das Beste rauszuholen. Ne? Das ist eigentlich schon ganz schön. Was ein bisschen irritierend ist, es gibt irgendwie ganz viele Männernamen, die irgendwie so mit anfangen, also dieses AE, also ne? Ethelred und.
Ach ja, das sieht man nicht so oft, Tiana.
Ja, Elfrig. Also da gibt es irgendwie in dem Buch, als ich irgendwann halt schon, Gott, wie kann ich die jetzt überhaupt auseinanderhalten, aber da ist vorne auch nochmal so ein Verzeichnis von den. Ein
Dramatis Personae steht
genau,
sogar da.
Genau. Ja. Und was halt oft eigentlich schön ist an diesen, an ihren Romanen oder an ihren historischen Epen, kann man ja schon fast sagen. Also es sind oft, ich sag mal, mehr oder weniger normale Leute, zwar schon irgendwie so adlig, aber jetzt nicht unbedingt der Hochadel oder die Könige, die dann irgendwie per Zufall in den Dunstkreis dann von König und Königinnen kommen und dann auch anhand derer dann auch die Geschichte ein bisschen erzählt wird. Aber da ging es damals schon ab.
Okay, also. also sicherlich, ne? Und auch, wenn man dann darüber schreibt, ne?
Ja, genau. Ja. Also wie gesagt, es sind ganz viele historische Personen drin, fiktive Personen. So die Grundgeschichte ist halt auch historisch, aber dann halt immer noch mal, sag mal, so schön ergänzt, dass das halt auch ein schöner, eine bunte Geschichte ist.
Dass es lebendig ist, dass man auch von dem Alltag viel erfährt, denke ich.
Genau. Also ich mag die schon gern, muss ich sagen. Und ich finde, die lassen sich auch sehr gut lesen. Und es ist schon auch irgendwie spannend.
Ja.
Ne? Okay. Gelingt jetzt die Verschwörung oder nicht? Ja. Wird der König ermordet oder nicht?
Ja.
Gelingt es, den Bösen zu besiegen oder nicht?
Ja.
Das sind dann halt auch immer so Fragen an der Stelle.
Wunderbar.
Ja.
Und weißt du schon, wie rum du es in das Bücherregal stellen wirst? Mit dem Rücken oder mit dem Buchschnitt nach vorne? Das ist ja hier eine schwierige Entscheidung, ne? Das
ist wirklich schön, ne? Ja. Weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen.
Ja.
Aber ich finde es auch schon komisch, wenn... Ich hatte das letztens irgendwo gesehen. Da waren die Bücher zu bunt. Und dann hat die alle andersrum reingestellt, also mit dem Buchstaben nach vorne. Und ich dachte, okay.
Ja.
Wie findest du da jemals wieder ein Buch, wo ich jedes Buch raushole? Und
ja, wenn sie kein Dings.
Und das ist, finde ich, ja gerade das Schöne, wenn so Bücherregal auch ein bisschen bunt ist. Also, das hat schon was.
Tja, jeder, wie er will, ja.
Genau, das ist aber jetzt ein guter Punkt, das muss ich mir jetzt noch überlegen, wie rum ich das Buch, vielleicht lege ich es auch einfach so hin
oder
so.
Ja.
Weil es ist bildhübsch. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, also euch für dieses Buch interessiert, guckt, dass ihr den Farbschnitt bekommt. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen ein Taschenbuch dazu gibt, aber...
Den Farbschnitt gibt es auch in eurer Bibliothek.
Ah,
ja.
Also das, zum Beispiel in Neunkirchen.
Zum Beispiel in Neunkirchen, genau. Ist aber oft ausgeliehen. Also das ist wirklich ein Buch, das auch sehr gut geht.
Ja gut, natürlich. Die ist auch bekannt. Ja. Ne? Also das ist schon für Leute, die gerne historische Romane lesen, wäre das schon eine Leseempfehlung.
Sehr schön. Gut.
So, du hast jetzt da was dabei, das sieht schon nach...
Das sieht ein bisschen anders aus.
Beziehung aus.
Das ist...
so vorsichtig zu formulieren.
Sagt die Ina mal ganz vorsichtig. Ja, das sieht nach Beziehung aus. Es ist auch ein zeitgenössisches Werk, also auch der Inhalt ist zeitgenössisch. Und zwar geschrieben von Jeanette McCurdy. Der Titel ist Half His Age, also die Hälfte seines Alters. Übersetzt, halb so alt, übersetzt aus dem Amerikanischen von Olivia Kudarewski, erschienen im Verlag, also im Imprint Blumenbar aus dem Aufbau Verlag, und zwar gerade jetzt erst, 2026. Die Autorin, die Jeanette McCurdy, ist in den 90ern geboren, 1992. Man muss sich darüber klar werden, dass auch diese Menschen jetzt schon keine Jugendlichen mehr sind, sondern über 30 sind. Ja, das ist insofern bei diesem Buch interessant, weil Jeanette McCurdy ist über 30. Stimmt das? Ist über 30.
Ja, ist über
30. Und die Dame, also die Protagonistin im Buch, im Roman, ist 17.
Okay.
Ja, wo man vielleicht dann denkt, ja, das ist eine junge Autorin, die schreibt halt jetzt ein Buch aus junger Sicht, ist kein Thema, ne? Aber die ist schon wesentlich älter als ihre Protagonistin wieder, ne?
Doppelt so alt schon wieder, ne? Fast.
Ja, kann man so sagen, fast, genau. Und die Jeanette McCurdy ist bekannt geworden oder hat einen Bestseller schon geschrieben, eher ein Sachbuch. Das hieß I'm glad my mom died. Also ich bin glücklich darüber, dass meine Mutter gestorben ist.
Okay.
Und das war schon ein ziemlich provokatives Buch mit einem ziemlich provokativen Titel.
Mhm.
Und so ist auch ihr Debütroman, ihr erster Roman, Half His Age, eigentlich ein provokativer Titel, vor allem wenn man sich das Cover auch betrachtet. Obwohl eigentlich nur eine Hand und Mund drauf ist und vielleicht noch so ein bisschen die Nase, sieht es anzüglich aus.
Mhm.
Ja, genau. Und genau das soll es auch sein, weil das ganze Buch ist, wie soll ich das sagen, heute sagt man spicy. Obwohl es mit diesem Romantasy-Zeugs überhaupt nichts zu tun hat, denn es ist knallharte Realität. Es ist nichts romantisiert. Es ist, ich würde sagen, Romantik kommt da eigentlich nicht drin vor, ja.
Okay.
Sondern es ist die Geschichte der 17-jährigen Waldo, so heißt das Mädchen. Namen habe ich noch nie gehört.
Das ist ein Hund.
Ja, ich weiß auch nicht, aber es ist ihr Name. Und die Waldo, die wohnt in Alaska in einer Stadt. Und hat eine Mutter, die sie mehr oder weniger vernachlässigt. Also die Mutter ist ganz nett, aber sie ist eigentlich nie da. Das Mädel schlägt sich allein durch, hat einen Nebenjob bei Victoria's Secret, also einen Unterwäscheladen, und geht zur Schule. Und vergnügt sich also in ihrer Freizeit eigentlich mit Shoppen. Sie bestellt ganz viel im Internet, sie ist ganz viel online unterwegs und hat eigentlich auch nicht viele Freunde. Und dann verliebt sie sich eines Tages in ihren Lehrer für kreatives Schreiben.
Mhm.
Ja. Und der ist halt doppelt so alt wie sie. Der nette Mann heißt Mr. Corgi und ist verheiratet und hat ein Kind. So.
Okay,
sie verliebt sich in ihn.
Okay.
Und sie ist kein naives Mädchen, naja, wie man, oder kein naives, braves, amerikanisches Mädchen, so jetzt Taylor Swift-mäßig oder so. Wobei Taylor Swift ja auch wirklich schon, die ist ja schon Mitte 30. Denkt man so auch nicht, wenn man an die denkt, ne?
Ja, wie kommst du jetzt auf Taylor Swift?
Nee, weil Taylor Swift ist für mich so ein Typ, braves amerikanisches Mädchen, weißt du?
Okay.
Die nichts dürfen, die keinen Alkohol trinken dürfen, die nirgends hin dürfen. Da gibt es ja okay. So eine ganze Reihe von Eigenschaften. Jedenfalls, die Waldo ist ganz anders. Die hat alle Erfahrungen schon gemacht und mehr Erfahrungen, glaube ich, als ich in manchen Bereichen. Aber sie verliebt sich in den Lehrer und ich habe lange überlegt, ob ich das Buch hier vorstelle, weil es mich so beschäftigt hat. Ne? Warum hat es mich so beschäftigt? Also man hat ja schon ganz oft diese Konstellation, also alter Mann, junge Frau, liest man ja sehr oft in, sagen wir mal, in der gehobenen Belletristik aus Männersicht. Ne? Mhm. Das passiert ja ganz oft, dass bei sehr bekannten Autoren sich die Geschichten darum drehen, dass irgendein Mann irgendeine Freundin hat, die er total faszinierend findet und die halt so und so viel jünger ist und dann erleben sie das und das. Also da habe ich schon unzählige Bücher drüber gelesen. Und das hier ist halt aus der anderen Perspektive.
Okay.
Das ist halt aus der Perspektive dieses Mädchens. Und sie will das unbedingt. Sie verfolgt ihn quasi, bis er nicht mehr anders kann. Ja.
Okay.
Und er wehrt sich lange, aber sie versucht oder sie setzt alles dafür ein, dass sie eine Affäre mit ihm beginnt.
Okay.
Jo. Und das gefällt ihm natürlich, nachdem er dann alle seine Zurückhaltung und das schlechte Gewissen mal beiseite geschoben hat. Läuft alles wunderbar, alles ist super spannend. Der Sex ist natürlich fantastisch. Sie sind natürlich auch auf einer intellektuellen Ebene voneinander so angezogen, wie sie natürlich noch nie in ihrem Leben und er auch noch nie in seinem Leben, wie er sagt. Ja, also es ist alles aus ihrer Sicht geschrieben. Es ist was ganz Besonderes für sie, aber es ist auch sehr, sehr hart geschrieben. Also sie hält auch nichts zurück, was sie mit ihm erlebt. Ja? Und das fand ich so bezeichnend, weil man schon die ganze Zeit denkt, was bringt eigentlich zum Beispiel Männer dazu, eine so viel jüngere Frau zu daten? Ne? Mal ganz abgesehen von den eigenen Defiziten, die vielleicht ein Mann hat, der eine jüngere Frau braucht. Ne? Denkt jemals jemand drüber nach, welche Defizite diese junge Frau hat, dass sie einen älteren Mann braucht? Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber da habe ich wirklich viel drüber nachgedacht. Und das ist auch natürlich im Buch, kommt das natürlich auch unterschwellig klar, dass sie noch nie jemanden hatte, der ihr zugehört hat. Dass sie natürlich ein Riesendefizit hat, weil ihr eigener Vater irgendwann abgehauen ist. Dass sie eigentlich ganz andere Bedürfnisse hat, als jetzt Sex mit diesem Lehrer zu haben. Aber dass sie trotzdem denkt, das ist jetzt das, was sie braucht. Ne?
Okay.
Ja, und das ist sehr interessant. Also das hat mich richtig ins Nachdenken gebracht. Vor allem, also ich spoilere das jetzt, weil das Buch hat natürlich auch
ein Ende. Es kann ja wahrscheinlich kein Happy End sein, oder?
Ja, also zwischendurch denkt man, also er verlässt sie dann auch, er macht dann irgendwann Schluss, ne? Und dann denkt man, okay, wie soll es jetzt weitergehen? Aber er kommt dann tatsächlich zurück, trennt sich von seiner Frau und von seinem Kind. Und das gibt es ja in der Realität, ne? Also muss man sich mal überlegen. Und am Schluss ist sie es, die dann aber von ihm geht. Die dann, also sie wohnen dann eine Zeit lang zusammen. Alles wird ganz schrecklich langweilig. Und wie sie das beschreibt, also wie das in dem Buch dargestellt ist, wie diese sehr spannende, aufgeladene Beziehung dann plötzlich in einen Ruck macht und im Alltag endet. Weil das will sie ja natürlich nicht. Sie will natürlich nicht jeden Tag neben ihm aufwachen und wie er dann, ne, sie beschreibt dann seinen Mundgeruch und wie er sich die Zähne putzt und wie er dann in der Unterhose vom Waschbecken steht. Und er ist ja, also sie ist 17, er ist über 40, ja, ist ja dann doch im Vergleich ein richtig alter Mann, ne? Und wie das alles in diese Langeweile abdriftet. ist wirklich sehr schön dargestellt. Da erkennt man, also unabhängig jetzt von diesem Altersunterschied, aber das ist einfach auch, gibt es ja in vielen Beziehungen. Also kleine Punkte erkennt man immer wieder auch sich selbst. Ne? Dieses anfängliche, krasse Verliebtsein und dann diese Desillusionierung irgendwann.
Ja, ja, ja. Wenn wirklich, wenn der Alltag dann wirklich...
Genau, stimmt, wenn der Alltag zuschlägt. Und ja, dann macht er was, eigentlich will er ihr noch einen Wunsch erfüllen, was sie unbedingt wollte, aber im letzten Moment ist dann sie es, die dann nicht zu dem vereinbarten Treffen kommt, sondern es endet dann damit, dass sie einfach, einfach weiterfährt an ihm vorbei quasi. Ne? Und sich für sich entscheidet und sich dafür entscheidet, ihren eigenen Weg irgendwie zu gehen und nicht sich an ihn dran zu hängen. Also sie hat natürlich auch Probleme immer in der Schule gehabt, sie fällt dann fast durch am Schluss, sie will auch nichts studieren gehen, sie will nicht auf irgendein College, obwohl er sagt, ich habe das Geld, ich kann dir das bezahlen und so, aber das will sie nicht und geht dann am Schluss ihren eigenen Weg. Mhm. Und es ist eigentlich ist es eine große, sehr spannend und sehr, sehr schlüpfrig geschriebene Gesellschaftskritik. Ne? Also mich würde wirklich mal interessieren, ja, einfach, das Buch ist noch nicht so lange auf dem Markt, es gibt noch nicht so viele, sagen wir mal, Bewertungen, aber mich würde es wirklich interessieren auch, was Männer drüber denken. Aber ich glaube nicht, dass es von vielen Männern gelesen wird, weil es einfach... keine Ahnung, von einer Frau geschrieben wurde, weil es so ein bisschen halbrosa vom Cover her ist, okay. Weil die Jeanette McCurdy eigentlich auch in so einer Bubble ist, in so einer weiblichen Bubble, wo es viel um Selbstermächtigung geht und so weiter und so fort, Feminismus. Und ich glaube, das Buch wird nicht viele Männer finden, die es lesen. Aber mich würde es wirklich mal interessieren. Also falls ihr
einen kennt. Vielleicht finden wir ja einen Mann, der das Buch lesen möchte.
Ja, genau. Ist jedenfalls sehr interessant. Ich kann es jedem empfehlen. Ja, genau. Also ich habe ganz, ganz oft überlegt, oh Gott, wie war ich denn, als ich 17 war?
Oh Gott.
Und wie war die Welt damals? Wie ist die Welt jetzt? Und wie wird sie in 20 Jahren sein? Und ja, ich habe ja auch eine Tochter, die ist noch ein bisschen jünger. Dann denke ich, oh mein Gott, na,
die muss da noch durch.
Durch gewisse Dinge, genau.
Blieben es da noch durch.
Ja.
Sehr schön. Und ja. Blumenbar heißt der Verlag. Das ist ein hübscher Imprint Name.
Vom Aufbau Verlag, genau.
Ist vom Aufbau Verlag, ah ja.
Wie viel hat es gekostet? Lass mal schauen.
24 €.
24 Euro.
Hätte ich gesagt, ja.
Mhm. Genau. Das war die Jeanette McCurdy, Half His Age.
Und wir machen jetzt einen ganz großen Sprung.
Einen ganz großen Sprung, ja.
In ein ganz anderes Thema. Und zwar der Roman von Yoko Ogawa. Das Geheimnis der Eulerschen Formel.
Ja, ein weiteres Geheimnis.
Ein weiteres Geheimnis, genau. Das ist jetzt ein relativ kleines, dünnes Buch, würde ich mal sagen.
Ja, das ist so ein kleines, 50
Seiten.
Unscheinbares Buch, ja.
Ein Taschenbuch aus dem Aufbau-Taschenbuchverlag. Die Yoko Ogawa ist Japanerin, wie der Name schon fast
vermuten lässt,
genau. Ja. Die ist 1962 geboren. Also eher so Richtung mein Alter.
Ja.
Und sie gilt als eine der wichtigsten Autorinnen, also japanischen Autorinnen der Gegenwart.
Mhm.
So, und worum geht's? Eine Frau wird als Haushälterin für einen alten, also da ist wieder alter Mann.
Genau. Schon wieder? Egal.
Aber nee, auf eine ganz andere Ebene.
Eigentlich geht es um die Ebene. Frauen, es geht um die andere Ebene, genau.
Genau, also die wird für einen verschrobenen Professor eingestellt und der Professor, das war ein Mathematikprofessor, der hat durch einen Unfall quasi, ja, seine Karriere beenden müssen, war halt ein brillanter Mathematiker. Und jetzt seit diesem Unfall kann er sich immer nur 80 Minuten an etwas erinnern.
Mhm.
Okay. Das heißt, wenn er auch morgens aufwacht, Hat er alles vergessen.
Ja. Okay, dann also bei mir klingelt es dann gleich so nach dem Motto, gibt es das wirklich? Gibt es das?
Das habe ich jetzt danach. Das ist ja. Aber die Geschichte eigentlich, schön, ne?
Ja.
So seine Schwägerin kümmert sich so ein bisschen um ihn und die hat doch schon zig Haushälterinnen für ihn organisiert und das hat irgendwie nie funktioniert. Aber jetzt mit der neuen Haushälterin funktioniert das. Also die kommen da irgendwie auf ein Level. Die Haushälterin hat auch einen jungen Sohn. Und irgendwie gewinnt sie das Vertrauen von dem Professor. Und dann wird halt auch so erzählt, wie der Professor ihr dann auch die Schönheit der Mathematik, die Schönheit der Zahlen näher bringt.
Oh ja, das müsste mir auch mal jemand näher bringen.
Und es ist irgendwie, also der ist schon so ein bisschen zerlumpt und alles, ne? Aber der hat dann überall Zettel.
Och, geh.
Ne? Also, damit ja. wenn sie dann morgens kommt, ne, sagt sie hier, ne? Und dann steht da, ah ja, das ist die Haushälterin. Ne? Mhm. Also, er hilft sich schon. Also, er kann auch schon, mit der Haushälterin kann er auch sehr gut überleben. Aber was eigentlich so, fand ich mit am schönsten war, sind wirklich so diese ganzen Zahlengeschichten, ne? Also der ist, ich lese mal ein Stück
vor. Lest mal ein Stück vor.
Also, ein wahrhaftiger Beweis findet das perfekte Gleichgewicht zwischen perfekter Solidität und Geschmeidigkeit. Es gibt nämlich Lösungen, die an sich fehlerfrei sind, aber keine Anmut haben. Verstehen Sie? Aber es ist sehr schwierig, diese Schönheit in Worte zu fassen. Genauso wie man nicht erklären kann, weshalb die Sterne einen in ihren Bann schlagen. Um den Professor, der zum ersten Mal so ausführlich mit mir plauderte, nicht zu verstimmen, hielt ich mit dem Abwaschen inne und nickte mit dem Kopf. Ihr Geburtstag ist im 2. Monat, und zwar am 20. Das ergibt 220. Eine äußerst faszinierende Zahl. Hier, schauen Sie. Dies ist der Preis des Dekans, den ich auf der Hochschule für meine Abhandlung über transzendente Zahlen gewonnen habe. Also da geht es um verwandte Zahlen, freundliche Zahlen,
das sind auch Gleichungen. Da so Formeln drin.
Es sind auch Formeln drin, manchmal.
Ja. Und dann macht er am Beispiel dieser 220, macht er andere Sachen deutlich.
Genau, also es ist einfach. Ja. Und der liebt Primzahlen.
Ja, okay.
Der Professor liebt Primzahlen über alles. Ne? Und ich meine, sie war oder ist Haushälterin, jetzt auch nicht unbedingt sonderlich mathematisch gebildet, ne? Aber dann auch in diesem, in der Zusammenarbeit oder in dem Zusammenleben mehr oder weniger mit dem Professor und lernt sie auch so die Schönheit der Mathematik und der Zahlen kennen. Und ich finde es einfach total schön. Also ja. Das ist schon auch gerne was, ich will jetzt nicht sagen, unbedingt nur für Mathematiker, ne? Weil es ist jetzt auch nicht so schlimm, aber also man kann es auch als Nicht-Mathematiker.
Was ist denn die Eulersche Formel?
Oh, das willst du jetzt nicht wissen.
Also sag mal so ein Überbegriff, um was geht es denn da mit der Eulerschen Formel?
Das ist so mit so E und I.
Ah,
und
E
und
so. Okay. Ja.
Also die Eulersche Formel, die wird halt normalerweise verwendet, auch viel in der Physik und Elektrotechnik.
Okay.
Für Berechnung von Schwingungen und so weiter.
Okay, das ist doch schon mal was, ne?
Genau, und ich finde es irgendwie so total schön, weil sie und ihr Sohn, die lassen sich so total da auf den Professor auch ein. Und der Professor lässt sich auch auf sie auch ein. Der findet total Gefallen an dem Sohn. Und es ist einfach, also das ist jetzt mal eine ganz andere Beziehung als das, was du gerade hattest. Ne?
Ja, ja.
Aber die ist einfach schön. Und wie gesagt, der hat halt ganz viele auch so Beispiele drin, wo er irgendeine Zahl und dann sagt er, ah ja, die 28, oh, das ist ja eine vollkommene Zahl.
Okay.
Ne? Was ist das eigentlich? Ne? Oder ja, also schön.
Ja,
ein also ich mach das ja, ja für mich, ja. Also, aber ich denke auch für andere Menschen. Also muss jetzt nicht gleich irgendwie, soll ich sagen.
So. Das ist nicht nur für Mathematiker, sondern
nee,
für,
auch, ja, genau. Ja, aber ja. Weil halt einfach, aber das ist, also es haben ja früher oft auch Nachhilfe gegeben, ne, für in Mathematik. Und ich finde gerade, also ich finde, es gibt mir nichts Schöneres, wenn so irgend so Gleichung schön aufgeht.
Oha, sie hat gerade, es gibt nichts Schöneres, als wenn eine Gleichung, okay, ja, ja.
Ne, also ja. Das hat ja irgendwie was, ich will jetzt nicht sagen, was Poetisches, aber das hat einfach was, es hat so eine gewisse Schönheit.
Ja.
Und das kommt hier auch so ein bisschen, finde ich, mit raus. Ne?
Ja.
In Verbindung dann halt auch so noch ein bisschen mit diesem japanischen Flair. Also ich finde das Buch richtig schön. Wunderbar. Kann das auf jeden Fall empfehlen.
Ja.
Genau.
Es ist nicht jedem vergönnt, die Schönheit der Mathematik zu erkennen, aber...
Aber man kann ja das Buch lesen und vielleicht sieht man
genau,
es dann.
Genau, man kann der Sache näher kommen. Genau.
Genau. Das war dann jetzt von Yuko Ogawa, das Geheimnis der Eulerschen Formel.
Ja, sehr schön. Dann haben wir hier noch ein viertes Buch, das auch sehr schön war. Das heißt, das Meer der endlosen Ruhe von Emily St. John Mandel. Die Autorin ist 1979 geboren, ein außerordentlich guter Jahrgang. Ne?
Wieso?
Ja. Sie hat schon verschiedene Bücher geschrieben. Unter anderem gab es da was, Das Licht der letzten Tage. Das ist auch verfilmt worden.
Sagt mir nichts.
Ja, das ist verfilmt worden als Station 11. Das ist eine Serie irgendwie.
Das hört sich eher nach Science Fiction
ja,
an,
ja,
oder?
Ja, ja, ja. Also es ist alles, obwohl dieses Buch hier nicht so nach Science Fiction aussieht, was ich schade finde, weil manch einer dann vielleicht dran vorbeigeht, dem es gefallen könnte. Ist es auf jeden Fall Science Fiction.
Ah, okay.
Vielmehr, es ist so eine Art dystopischer Roman. Er hat nur 277 Seiten, was ich auch schade finde. Also da hätte man können ein bisschen ausschweifender das Ganze gestalten.
Oh, ein Buch, das zu kurz ist.
Ja, ist aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Robin und aus dem Ullstein Verlag. Hat leider kein Lesebändchen, aber einen schönen Schutzumschlag. Genau, es spielt auf verschiedenen Zeitebenen und es geht auch darum, dass es in jeder dieser Zeitebenen einen Vorfall gibt oder mehrere Vorfälle gibt, die sehr geheimnisvoll sind und für die Leute in der jeweiligen Zeitebene auch nicht zu verstehen sind.
Mhm.
Das heißt, es gibt einen Zeitstrang, der beginnt 1912. Und das fängt auch richtig schön an, wie als könnte es auch so ein historischer Roman sein. Ne? Und ist auch so richtig schön in dieser Zeit drin, auch so richtig schön in der Sprache eigentlich drin. Es ist auch sehr genau beschrieben, ein junger Mann wird, weil er sich nicht geschickt hat, ja, ins Exil geschickt, nach, also über den Atlantik von England nach Kanada. Und er ist erst 18, fährt dann mit dem Dampfschiff drüber da lernt er Leute kennen und erreicht seinen Ort, wo er hin soll. Dort gefällt es ihm nicht und so weiter. Und irgendwann landet er ziemlich, sagen wir mal, am Rande der Welt, am Rande der bewohnten Welt in Nordkanada und hat ein Erlebnis im Wald, aber es wird gar nicht so, also es wird, man merkt nicht, dass darauf hingearbeitet wird, sondern man hat so das Gefühl, das ist jetzt ein Anfang von so einem 500 Seiten Schwenker jetzt, ne, wie bei der Gablé, so verschiedene Sachen passieren Und plötzlich ist er da im Wald und hat da so quasi ein übersinnliches Erlebnis, mhm. wo er was sieht, was eigentlich nicht da ist, wo er so ein bisschen ohnmächtig wird, aber auch nicht so ganz. Also es verschwimmt so ein bisschen die Wahrnehmung. Ne?
Okay.
Und dann gibt es einen Cut, zack. Und dann ist 2020, das ist eine völlig andere Zeit, auch eine andere Sprache, andere Personen. Das hat mit dem Vorhergegangenen mhm. überhaupt nichts zu tun. Und ein ganz anderes Setting. Da geht es dann darum, dass gerade jemand gestorben ist, um Geldgeschäfte, also ganz anders, ja, als würde ein vollkommen neues Buch anfangen. Aber auch da geht es dann einfach so weiter, bis eine dieser Personen in dem zweiten Handlungsstrang auch so eine Art übersinnliches Erlebnis hat. Mhm. Und man hat das vorher schon gelesen, also man weiß, da geht es irgendwie um Zeitreisen, das steht ja im Klappentext okay. drin, ne? Und das geht dann so weiter, da kommt der dritte Teil, der spielt 2203.
2203?
Genau, okay. Und da wird es dann, also da kommt dann die Science Fiction natürlich ins Spiel und die dystopischen Elemente, also es ist so, dass die Menschheit, sagen wir mal, den Mond, ja, als Habitat dazu gewonnen hat. Das heißt, es leben
noch Menschen. Haben sie es endlich geschafft.
Haben es endlich geschafft, ja. Unter großen Glaskuppeln oder nicht Glas, aber also unter, es gibt drei große Kuppeln, ja.
Ja, okay.
Die sind doch dann so benannt, 1, 2, 3, ja.
Kreativ.
Ja, genau. Und dort wohnen Leute ganz normal, wie auf der Erde auch. Und eine, die dort lebt, ist eine Schriftstellerin, wie sie jetzt heißt. Eine Schriftstellerin, und das fand ich so total schön, die hat ein neues Buch geschrieben und begibt sich auf Lesereise auf die Erde.
Ach, wie hübsch.
Ja, und dort fliegt sie dann überall rum und macht ihre Lesungen. Und ein bisschen verwirrend ist es, dass sie ein Buch über eine Pandemie geschrieben hat und jetzt in dem Moment eine Pandemie bevorsteht. Mhm. Das weiß sie in ihrem Handlungsstrang noch gar nicht.
Okay.
Aber andere wissen das schon. Ja?
Andere?
Andere, ja, man fragt sich, wie das, naja, jedenfalls,
okay.
Es taucht auch immer wieder so am Rande ein Name auf, der immer gleich ist. Also ein ungewöhnlicher Name. Also sie ist auf dieser Lesereise und irgendwann kommt einer zu ihr und sagt, du musst jetzt sofort nach Hause, weil das wird der letzte Flug sein von der Erde zum Mond, bevor diese Pandemie auf der Erde ausbricht. Wenn du okay. jetzt nicht gehst, dann und so weiter und so fort. Und genau, also es ist total, also man, also, genau.
Okay, kommt es denn am Ende dann zusammen irgendwie?
Natürlich.
Ah ja, dann ist ja gut.
Natürlich, genau. Dann gibt es noch einen Handlungsstrang 2401, ja, also nochmal 200 Jahre später, wo wiederum die Zeitreise schon erfunden ist.
Aha, okay.
Also dort haben sie dann nicht nur Kolonien auf dem Mond, sondern noch auf weiteren, noch weiter entfernten Planeten. Und es gibt ein Institut für Zeitreisen.
Okay.
Ja. Und genau, das ist jetzt dann schwierig zu erklären, weil dann geht es wieder rückwärts. Ne? Also diese ganzen Anomalien, die vorher erlebt haben,
werden dann nochmal aufgerollt,
werden
dann nochmal erklärt.
Die sind auf irgendeine Art und Weise dokumentiert, durch irgendeinen Zeitungsartikel oder auch der ganz am Anfang aus dem Strang von 1912, das ist auch auf eine gewisse Art dokumentiert, dass ihm da irgendwas passiert ist. Und ganz am Schluss wird das wieder zusammengeführt. Im letzten Kapitel. Ja.
Was ich ja tröstlich finde, dass es im Jahr 2203 noch Autoren oder Autorinnen gibt, noch Bücher gibt und sogar noch Lesereisen. Ja. Das überrascht mich jetzt.
Ja, ja,
weil
ja.
Man denkt ja immer, ob das
die Bücher Welt ist das bald wirklich vorbei.
Noch so überleben.
Ja, ja.
Aber das ist ja schon mal tröstlich.
Ja, ja, das ist tröstlich, ne? Es war auch so eine Stelle, weil eigentlich zu jedem Zeitpunkt, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was das Buch transportieren will oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, ist so der Gedanke, dass jeder in seiner Zeit denkt, das ist jetzt, also das Ende der Welt ist nah. Ne? Die Menschheit versemmelt es.
Mhm.
Ja? Und jeder denkt, es ist die Endzeit quasi. Ne? Also das kann ich auch kurz mal hier so vorlesen. Wo dann, waren wir hier?
Wo bist du dann gerade?
Also in welchem Stürme war, muss ich mal gerade gucken. Das ist eigentlich egal. Ich glaube, es ist das.
Oh, okay.
Ist das mit dem, wo sie jetzt, also ich lese mal vor.
Mhm.
Das Buch hat mich verwirrt, merkt ihr jetzt? Ja. ob und wie lange dann wohl noch Leben auf der Erde möglich wäre. Ich will darauf hinaus, dass immer irgendwas ist. Ich denke, wir als Spezies haben den Wunsch zu glauben, dass wir den Höhepunkt der Geschichte erleben. Eine Art Narzissmus. Wir wollen glauben, dass wir auf einzigartige Weise bedeutsam sind, dass wir am Ende der Geschichte leben, dass jetzt, nach all den Fehlalarmen der letzten Jahrtausende, dass jetzt das erdenklich Schlimmste über uns hereinbricht und dass wir schließlich doch das Ende der Welt erreicht haben. So ein bisschen fühlen wir uns ja heute auch, oder?
Ja.
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 Genau.
Jo. Aber in diesem Buch ist es so, dass es ja noch 2200 gibt und es gibt ja sogar nur 2400.
Genau.
Und es geht immer irgendwie weiter. Dieses Buch, das richtige Buch hier, ja, also nicht das Buch im Buch, sondern dieses Buch ist schon von 2022. Und ich habe das durch Zufall, bin ich auf diesen etwas ungewöhnlichen Autorinnennamen da aufmerksam geworden, habe mir das dann angeschaut. Das Meer der endlosen Ruhe, ich glaube, es bezieht sich auf irgendwas auf dem Mond, auf irgendeine Landschaft auf dem Mond.
Ja,
das kann
sein,
ja. Genau. Ja. Also, es hat mir sehr gut gefallen und wer da so Lust hat, ein bisschen verwirrt zu werden und manchmal nicht mehr genau zu wissen, wo oben und unten ist,
okay.
Science Fiction, dystopisch und so. Genau. Hier steht auch, das Meer der endlosen Ruhe erinnert uns daran, dass die Krise unser Normalzustand ist. So ungefähr. Ne?
Dass es irgendwie schon immer das auch weitergeht.
Ja.
Dass es nicht irgendwann
ja,
wirklich
genau.
das Ende ist.
Ne? Ja. Und allein dadurch, dass es vielleicht, kann ja sein, verschiedene parallele Zeitstränge gibt, dass es hier so ist und dort ist es so und keine Ahnung, also es war sehr spannend. Ja.
Okay.
Ja, habe ich dieses Rätsel jetzt gelöst?
Aber sehr unterschiedliche.
Ja, sehr unterschiedliche, ne?
Unterschiedliche Bücher.
Genau.
Von historischem Schinken über eine schlüpfrige Gesellschaftskritik.
Ja, ja, ja.
Über eine Lobpreisung der Mathematik und der Zahlen bis hin zu Zeitreisen.
Zeitreisen, genau.
Wow.
Ja, und das alles aus Frauenfeder. Ist doch toll, ne?
Genau, alles Autorinnen.
Mhm.
Alle noch lebend. Ja.
Ja, ich denke. Ja.
Genau, also da kann man auch vielleicht das eine oder andere noch dann noch erwarten.
Genau, das bleibt zu hoffen, genau. So, wir werden dann irgendwann demnächst auf die Leipziger Buchmesse fahren. Es ist noch ein bisschen hin, ne?
Ja.
Aber ich glaube, dass wir uns dorthin bewegen und dann bringen wir ganz bestimmt viele spannende Sachen für euch mit.
Genau, noch mehr Bücher, wo ich nicht dazu komme, die zu lesen.
Aber ich finde, wir waren jetzt schon doch ganz schön fleißig wieder. Ne?
Ja, ja, alles gut, alles gut.
Genau.
Weil ich muss auch zugeben, ich habe im Moment wieder so ein Hörbuchfimmel.
Hörbuchfimmel.
Mhm. Oh ja. Alles gut.
Alles gut. Okay, dann wie gesagt, das war's heute von uns. Und vielen Dank fürs Zuhören.
bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, trainiert euer Gehirn
ja.
mit Fiction.
Ja. Danke fürs Zuhören. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.